Es ist August und ich glaube, jetzt ist das Sommer- und Feriengefühl bei allen von uns angekommen und eine gewisse Entspannung und Gelassenheit hat sich schon breit gemacht. Und auch der Kopf kann abschalten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber je mehr Entspannung im Kopf, desto mehr schreit mein Intellekt nach Beschäftigung. Und deswegen habe ich in diesem Podcast hier ein paar Sachen aufgelistet, die man in puncto Kunst im Sommer und auch in der größten Hitze durchaus tun kann und auch tun sollte. Es sind Do's und Don'ts im Kunstsommer, wie du die Sommermonate geschickt für deine Kunsterlebnisse nutzt und dabei nichts verpasst. Herzlich willkommen zum Podcast Schöne Kunst auf Zeitreise durch die Kunstgeschichte. In diesem Podcast voller spannender Geschichten erfährst du alles aus der Welt der Kunst und warum Kunstwerke Zeitmaschinen sind. Ich bin Roswitha Feger-Risch, Kunsthistorikerin und dein Personal Art Guide. Viel Vergnügen! Ich fange mal mit den Do's an, was man tun sollte und was wirklich ganz besonders schöne Kunsterlebnisse im Sommer für dich bringt. Und die Don'ts, das kannst du ja dann immer noch entscheiden, ob du die hören willst. Und was nicht so geeignet ist, merkst du vielleicht dann auch selber. Also Nummer 1, geh ins Museum. Das ist ja keine Neuigkeit, wer mir schon ein bisschen folgt, weiß, schicke immer alle ins Museum, das ganze Jahr über, aber im Sommer natürlich ganz besonders gerne, weil dort ist es klimatisiert. Und wenn man bedenkt, es hat draußen in der Stadt über 30 Grad und du gehst durch die Pforten und die Klimaanlage empfängt dich mit 20 Grad plus minus, dann ist das schon wirklich ein tolles Gefühl und eine große Erleichterung. Außerdem ist, außer in den Riesen-Megamuseen, oft nicht so viel los. Es ist ruhig und auch die Stille wirkt kühlend. Dank dieser Ruhe funktioniert auch das Hirn wieder. Das wird man ganz schnell merken. Man kann buchstäblich einen kühlen Kopf befahren und sich so richtig in die Kunstschätze stürzen, die einem im jeweiligen Museum in deiner Zielstadt geboten werden. Dann Empfehlung Nummer 2, geh in die Galerie. Auch in einer Galerie sind die Räume klimatisiert und wer weiß, vielleicht findest du sogar in einer Galerienstraße oder an einem bekannten Ort, wo viel Kunst gehandelt wird, wie zum Beispiel in Zürich oder München, vielleicht findest du sogar eine, die auch im Sommer geöffnet hat und eine Vernissage veranstaltet. Die Vernissagen sind ja dann meistens wieder im Herbst, aber durchaus auch im Sommer. Und das Schöne daran ist, die Galerie ist kühl. Es gibt meistens eine Möglichkeit, draußen zu stehen. Es wird ein kühler Drink offeriert. Du hast eine wunderbare Umgebung für tolle Gespräche und einen angenehmen Sommerabend. Die Empfehlung Nummer 3 von mir im Sommer liegt auf der Hand. Das ist ein Park. Besuche einen Park. Besuche Schlossgärten, Palastgärten, besuche große Berge in alten Städten, ganz besonders England natürlich mit den englischen Gärten. Es gibt dort Seen, Wasser, Bäche, kleine Flüsschen, es gibt Bäume, Schattenzonen und es gibt natürlich auch Bänkchen, wo man sich hinsetzen kann und das Auge sieht grün und grün ist ja bekanntlich sehr beruhigend und wirkt erfrischend. Jetzt möchte ich hier nicht einfach so über den Barockgarten und den englischen Garten hinwegfegen, denn ich denke, hier ist eine kleine Erklärung angebracht, ein bisschen Kunstgeschichte doch noch in diesem Podcast. Nicht nur das To-Do, denn wie ich immer sage, schon wenige Informationen helfen, dass man schon sehr viel mehr aus einem Kunstwerk herausnehmen kann. Und hier ist Information Nummer 1 schon mal, dass prächtige Gärten als Kunstwerk gelten. Sie sind ja deswegen auch definiert als eben englischer Garten oder auch als Barockgarten. Zuerst zum Barockgarten. Der Barockgarten, seine Entstehung, seine Definition, das bildete sich so in der Mitte des 17. Jahrhunderts heraus, halt Logo in der Zeit des Barock. Und er gehört eigentlich immer oder ursprünglich mal zu einem Schloss. Er gehört sogar nicht nur zum Schloss, sondern ergänzt eigentlich die gesamte Architektur eines Schlosses oder eines Palastes. Das heißt, wenn das Gebäude eine gewisse Hauptachse hat, ein Hauptgebäude und deutliche Nebenflügel rechts und links, dann werden diese Architekturachsen und Pfeiler auch fürs Auge in der Gartenstruktur gespiegelt. Also vom Hauptgebäude aus geht dann meistens eine große Straße in den Garten hinein und rechts und links befinden sich passende Hälften, die eben die wunderbaren Überlegungen, die geometrischen Überlegungen, architektonischen Überlegungen natürlich des Palastes oder des Schlossgebäudes widerspiegeln. Dazu gehören Statuen, Baumreihen, Wasserkünste und, das hast du sicher schon gesehen, auch in Ornamenten getrimmte Hecken, Buchsbaumhecken zum Beispiel in wunderschönen floralen Formen oder vielleicht sogar geometrischen Formen. Alle diese Dinge, die sind erfrischend, kühlend und sie erfreuen auch noch das Auge. Dann gibt es im Gegenzug dazu oder auch als dann spätere Entwicklung der Gartenkunst den englischen Garten. Und ja, der englische Garten ist wirklich eigentlich eine Gegenbewegung zu diesen geplanten, getrimmten Gärten, die eigentlich je nach Muster und Konstruktion vielleicht gar nicht mehr so viel mit Natur zu tun haben, außer den Materialien. Man fand, ein Garten darf nicht architektonisiert werden. Das ist paradox, sondern er muss eigentlich wie ursprüngliche Natur aussehen, wie von selbst so gewachsen. Es gibt in diesen englischen Gärten deswegen auch Bauten und Denkmäler, die eingewachsen sind, die bereits als Ruinen erstellt wurden, denn auch das gaukelt oder spielt eine gewisse Geschichte vor, um die sich die Natur herum dann gebildet haben soll. Der Mensch ist ja schließlich ebenfalls Teil eines Gartens, auch das ein wichtiger Gedanke des englischen Gartens. Trotzdem aber wird im englischen Garten nichts dem Zufall überlassen. Kein Baum steht zufällig dort, wo er steht, und auch kein größerer Stein ist irgendwie von Natur aus oder war immer schon da. Alles wurde an Ort und Stelle gebracht und auch dort gepflanzt, und zwar wohl überlegt. Und wenn du mal durch einen berühmten englischen Garten gehst, den man ja wirklich in England, auch vor allem auch im Süden, überall bewundern kann, dann achte darauf, du gehst einen kleinen Pfad entlang und vor deinen Augen tut sich eine Idylle auf. Das ist klar, doch eigentlich wäre, wenn du dann um die nächste Kurve gehst oder hinter das nächste Wäldchen, alles schon anders, weil letztlich in der Natur ist es nicht immer perfekt harmoniert und Schweres mit Leichtem ausgeglichen und so weiter. Aber im englischen Garten eben schon. Die großen englischen Gärten, die Kunst war, dass du, egal wo du hinblickst und egal welche Wendung dein Weg auch nimmt, du siehst immer eine perfekte Idylle vor dir, die eben sich dadurch auszeichnete, dass sie nicht wie geplant aussah, sondern natürlich. Und meine letzte Empfehlung für Kunsterlebnisse im Sommer, das ist: besuche eine Kirche oder einen Palazzo in der Stadt, in der du gerade bist. Besonders natürlich die Innenbesichtigung ist zu empfehlen, die schattigen Innenräume, die sich kaum aufheizen oder nur in großen Hitzewellen dann wirklich ein bisschen warm werden. Meistens hat man ja das Gefühl, man muss nach so einer Kirchenbesichtigung schnell raus, weil es in diesen Gemäuern einfach kalt ist. Aber das kann ja je nachdem sehr angenehm sein. Trotzdem ein bisschen auf die Zähne beißen musst du. Du musst dir die Fassade ansehen und versuchen, die Idee der Architektur dieser Kirche oder des Palazzos ein bisschen zu verinnerlichen. Und dann verstehst du nämlich auch das Innere besser. Also da musst du durch. Aber je nach Höhe des Gemäuers und auch je nach Sonnenstand kann auch das ganz angenehm sein, wenn du nämlich im Schatten stehst und wenn ein Wind angenehm durch die Gassen der Innenstadt zieht und dich kühlt. Und dann, wenn es größere Anlagen sind, gibt es ja auch Innenräume, Höfe, die überall Schatten werfen, oft mit Bänkchen und Kreuzgänge in alten Klöstern, wunderbar, mit schönen kleinen Gärten in der Mitte. Und auch dort ist es relativ still, denn bei aller Kunst gilt, die öffentlich zu sehen ist, die große Masse schafft es bis zu einem gewissen Punkt und dann gibt sie auf. Dann hat sie Hunger oder irgendeine andere Idee oder muss zum nächsten Instagram-Fotospot, was auch immer. Also der Trick, der zum Beispiel in Venedig funktioniert, gehe zwei Straßen weiter vom Markusplatz, funktioniert eigentlich auch in einem Museum, gehe in die hinteren Räume oder in einer Kathedrale, einer Kirche, gehe ein Stück tiefer oder in eine Seitenkapelle und du bist dort alleine für dich. Es ist wirklich ein schönes, angenehmes Erlebnis. Und was ich natürlich hier nicht vergesse zu empfehlen, nimm auf jeden Fall den Audioguide 5 Schritte für mehr Kunstgenuss mit, den ich auf meiner Webseite für den kostenlosen Download bereitgestellt habe. Du kannst ihn dir herunterladen, auf dein Handy laden und dann, egal wo du stehst, vor einem Gebäude, vor einem Denkmal, in einer Ausstellung, kannst du dir den Audioguide anhören und ich stelle dir ganz viele Fragen, damit du wirklich viele Informationen aus dem Kunstwerk für dich holen kannst, ohne dass du überhaupt noch die Infotafel gelesen hast. Natürlich, irgendwann kommt der Punkt, da möchte man die Infotafel lesen. Aber auch wenn jetzt zum Beispiel, gut, heutzutage ist es Mode, da sind auch an öffentlichen Gebäuden riesige Infotafeln mit viel Geschichte drauf. Das ist auch gut so, ich bin froh. Aber wenn das irgendwo mal vergessen gegangen ist, kannst du mit diesem Audioguide, der das Objekt trotzdem erschließen und vor allem du kannst es dir zusätzlich erschließen und neben Fakten und Jahreszahlen eigentlich auch noch auf einem viel tieferen oder höheren Level, wie auch immer, du kannst tiefer hineintauchen und deine Persönlichkeit mit diesem Objekt verbinden, du kannst es zu deinem Kunstwerk machen. Ich werde dir den Link für den Audioguide noch einmal in den Shownotes für diesen Podcast verlinken. Ansonsten gesprochen ist es www.personalartguide.li/5-Schritte. Geh auf die Seite und lade dir diese paar Minuten Fragen herunter, damit du auch ohne Katalog tragen oder dicken Reiseführer schleppen oder keinen Empfang haben beim Googlen, damit du dir diese Kunstwerke, die man ja oft weit Weg nur einmal sieht, damit du sie dir erschließen kannst. Gut, ich habe gesagt, es gibt auch ein paar Don'ts. Also ich meine, das bleibt natürlich jedem selbst überlassen, was er nicht machen möchte oder was er als unangenehm empfindet. Ich persönlich mache folgende Dinge im Sommer nicht. Und zwar, ich besuche kein Megamuseum. Der Grund, also unter Megamuseum verstehe ich Museum wie zum Beispiel den Louvre oder die National Gallery oder einfach solche eigentlich Objekte meiner Begierde, aber nicht in der Hochsaisonzeit, weil dorthin strömt alles. Das ist wirklich dann Übertourismus, es sind Menschenmassen. Die Klimaanlagen funktionieren, aber es ist nicht dasselbe. Und auch dieses Gefühl von Dichte und Lärm erzeugt ein Gefühl der Wärme, das man ja je nachdem eben gerade vermeiden möchte. Oder auch Schlösser, die klingt ein bisschen blöd, aber die Schlösser zu den schönen Parks, die ich vorhin beschrieben habe, würde ich nach Möglichkeit nicht empfehlen. Grund Nummer eins ist der große Andrang. Man wird so quasi wie so mit den Massen durchgeschoben, weil jemand, der jetzt vielleicht nicht gezielt Kunst betrachten möchte und doch irgendwo noch ein bisschen Kultur sich zuführen, geht natürlich ins berühmte Schloss, wie zum Beispiel Versailles. Diese Schlösser sind dann oft auch nicht klimatisiert, außer wirklich im Ausnahmefall nur einzelne Räume mit wertvollen Objekten drin, weil es sind einfach zu viele, zu große Räume und zu viel Wärme, die man abführen müsste durch die ganzen Touristen, dass man halt hier an dieser Stelle spart. Was ich wirklich zwei Dinge, die ich auf gar keinen Fall empfehle, also das ist jetzt auch nicht Geschmackssache, sondern wirklich ja, fast Frage des gesunden Menschenverstandes, das sind Stadtrundgänge. Und zwar Städte glühen im Sommer. Wir wissen, sie haben bis zu 4 Grad höhere Temperaturen als zur gleichen Zeit auf dem Land herrschen würde. Und diese Temperaturen sind auch auf diesen eigentlich guten Hop-on-Hop-off-Bussen vorhanden, wo man ja einsteigen und aussteigen kann, und sie fahren einem wirklich von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit, noch mit einem Audioguide vorhanden oft, aber auch dort ist es heiß. Dann Plätze heizen sich unerträglich auf, Gassen, dort kann sich die Hitze stauen. Also schau, dass du, wenn du in der Stadt unterwegs bist, nicht die Stadtführung machst mittags um 12, sondern halt vielleicht die erste oder die letzte des Tages, das kann auch ganz angenehm sein, und sonst möglichst in die Innenräume kannst. Und auf dem Weg von Innenraum zu Innenraum sozusagen siehst du die Stadt ja auch. Und dann, wovon ich auch wirklich abrate, sind der Besuch von Ruinen und Grabungsstätten. Denn, also irgendwo logisch, es sind riesige Felder eigentlich, ohne große Erhebungen. Es wird ja nach unten gegraben und man kann sich die Fundamente der verborgenen, untergegangenen Städte ansehen oder auch Kirchen, was auch immer. Aber Schatten bietet maximal eine Säule oder ein Baum, der dort eigentlich sowieso nicht wachsen sollte, weil es ja ein architektonisches wissenschaftliches Feld ist und er steht vielleicht nur dort, weil man nie sich getraut hat, ihn umzutun. Also es gibt kein Wasser, es gibt einfach nur Fläche, die Sonne reflektiert. Muss es sein, auch hier ganz früh am Morgen oder eben so spät wie möglich am Abend. Was aber an Ruinen und Grabungsstätten zu empfehlen ist, also aufgrund meiner Erfahrung jedenfalls, das sind eingestürzte gotische Kirchen oder Klöster, romanische oder gotische, denn von denen gibt es ziemlich einige, die, ja, weil man ja in der Gotik versucht hat, immer möglichst hoch zu bauen, ohne dass man wirklich eine wissenschaftliche Grundlage hatte, wie hoch man jetzt nun bauen konnte. Man war also auf Trial und Error angewiesen. Und das heißt, der kleinste Fehler brachte das größte Gebäude schon zum Einstürzen, was ein Jammer ist. Aber heute sind dort natürlich Säulengänge, Arkadenwände übrig. Es sind richtige Gerippe, die schattig und zugig sind. Und trotzdem hast du halt dort noch das Feeling vergangener Zeiten. Und du kannst auch sehen, was denn hier verloren gegangen ist oder beinahe. Denn das, was übrig geblieben ist von den Baumeistern, sieht man ja immer noch und das ist auch das Schöne. Also mein Fazit für deine Kunsterlebnisse im Sommer sind, gehe ins Museum, in die Galerie, wenn es möglich ist, in einen Park, in eine Kirche, in einen Palazzo, möglichst hinein. Aber sollte das nicht möglich sein oder beziehungsweise reist du sowieso nicht, wenn die meisten reisen, nämlich zu Schulferienzeiten, dann schätze dich glücklich. Kunstreisen sind natürlich in der Nebensaison am besten. Nutze Randzeiten, denn jetzt auch von wegen Nebensaison oder Licht, alles ist zu jedem Wetter gleich schön. Und auch bei jeder Helligkeit. Im Gegenteil, manchmal sind ja die Fassaden von gotischen Kirchen oder barocken Palästen noch richtig schön beleuchtet. Also dann kommen die ganzen Strukturen und architektonischen Ideen noch viel besser heraus. Schlösser würde ich nicht in der Nebensaison besuchen und Parks, weil Park ist klar, die Natur schläft im Winter und die Schlösser sind, wenn sie im Sommer nicht gekühlt sind, sind sie im Winter auch nicht geheizt. Also daher oft geschlossen und man gönnt ihnen eine Pause. Und hier komme ich zu einem wichtigen Punkt und ich spreche auch aus Erfahrung, immer die Öffnungszeiten prüfen, weil die wechseln je nachdem. Du kannst dich einfach nicht verlassen. Es gibt zum Beispiel, sagen wir, du warst 20 Jahre nicht mehr da, für dich gefühlt war es gestern, aber in der Zeit ändert sich natürlich viel. Oder es gibt Renovierungsarbeiten und dafür muss das Gebäude geschlossen werden oder einzelne Säle oder man macht früher oder später auf. Ja, also bereite dich auf jeden Fall gut vor. Mir ist klar, viele müssen in den Schulferien reisen wegen ihrer Kinder. Mir geht das auch nicht anders. Aber ich wollte einfach zeigen, dass es trotzdem noch genug Möglichkeiten gibt, schöne Erlebnisse zu haben und übrigens auch mit den Kindern, insbesondere wenn man das Glück hat, an einen Ort zu kommen, wo es einen schönen Park gibt. Es braucht einfach ein bisschen Strategie und ein bisschen Planung. Und zuletzt, ich meine, wir sind im Jahr 2025 und ich möchte dir wirklich auch empfehlen, wenn du unsicher bist, wenn dein Reiseführer vielleicht schon ein bisschen alt ist oder keine Ahnung, es gibt viele Gründe, du hast nur das Handy, nutze auch die KI, um deine Reise zu planen, um deinen Tag zu planen, um vielleicht eine Dreitagesreise zu planen, um die Sehenswürdigkeiten gut in deine Tagesstruktur einzubauen, je nachdem, wo du hin möchtest. Und sprich mit der KI, beziehungsweise schreibe ihr oder sage ihr, was sie tun soll, als ob du mit einer guten Freundin oder einem guten Freund sprichst, die sich gut auskennen und immer den besten Tipp auf Lager haben. Wenn etwas ein bisschen schwammig ist, frage nach, geh in den Dialog mit der KI. Ich weiß, es ist ein sehr gruseliger Gedanke, also für mich ganz besonders zu denken, ein Roboter oder eine Textmaschine wäre ein Freund oder eine Freundin. Also ich, schon auszusprechen fällt mir das ehrlich gesagt schwer, aber ich habe es ausprobiert und es funktioniert wirklich wunderbar. KI arbeitet immer mit der größten Wahrscheinlichkeit, das heißt, du hast quasi die Essenz aller Reiseführer, die digitalisiert sind, dort drin und auch aller entsprechender Tipps. Ist das aber nicht der Fall, gilt sowieso, was immer bei jeder Arbeit mit der KI gilt, überprüfe die Fakten, rufe an. Ja, und es sieht so aus, als hätte ich tatsächlich noch die Online-Tickets vergessen. Also auch das, Online-Tickets buchen. Auch mir ist klar, man möchte in den Ferien nicht unbedingt nach Stundenplan hierhin und dorthin. Man möchte sich treiben lassen. Doch in Zeiten des Massentourismus und wenn man die ganzen Instagram-Hotspot-Fotografen auf den Fersen hat, lohnt es sich wirklich, einzelne Fixpunkte festzumachen und halt für die Dinge, die man wirklich besonders sehen möchte, falls die Möglichkeit besteht, ein Online-Ticket reservieren und dann entspannt zur gebuchten Zeit dort ankommen und in Ruhe mit deinem Slot hineinzugehen und dich umzusehen. Das wäre soweit alles von meiner Seite für meine Empfehlungen für einen schönen, gehaltvollen und entspannten Kunstsommer. Falls jemand noch irgendeine bessere Idee hat, ein zusätzlicher guter Ratschlag. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Schreib mir einfach, geh auf meine Webseite oder antworte mir auf diesen Podcast und schreibe mir, welche Empfehlungen und Ideen du noch hast und ich werde sie gerne bei der nächstbesten Gelegenheit weitergeben und ja, vergiss nicht, den Audioguide 5 Schritte für mehr Kunstgenuss herunterzuladen. Und dann steht dir nichts mehr im Weg und ich wünsche einen schönen Kunstsommer.